Ganz kurz an dieser Stelle. Wir haben viele Anfragen zu unserer Geld-Zurück-Garantie bekommen. Diese Aktion läuft noch bis Dienstag, 29.07. Da bekommst du mein Echtgelddepot mit bis zu 40% Rabatt. Und das Beste, 31 der letzten 34 Transaktionen in meinem Echtgelddepot waren Gewinne. Zum Beispiel 50% mit Ethereum, 42% mit Jonas. Wir haben gerade erst nahezu zum Allzeithoch 35% mit dem DAX realisiert. Ich möchte hier übrigens kurzfristig wieder einsteigen. Wenn du beim nächsten Kauf mit dabei sein möchtest, direkt von Anfang an, dann gehe jetzt auf www.rendite-spezialisten.de oder klicke auf den Link in den Shownotes und sichere dir damit den Zugriff auf alle Käufe und Verkäufe in meinem Echtgelddepot, die Sprachnachrichten, die Updates, die Hauptausgaben, die Live-Webinare mit voller 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, null Risiko. Weiter geht's. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute sprechen wir über Aktien, die Warren Buffett vermutlich genau in dieser Schwächephase kaufen würde, wenn er es denn nicht schon getan hätte. Er hat hier nämlich zuletzt eine recht große Position aufgebaut. Ich werde euch die Aktien natürlich gleich nennen. Es geht mir aber vielmehr um den Sektor, der derzeit eindeutig nicht zu den Favoriten an der Börse gehört. Gerade das könnte aber für langfristige Investoren eine schöne Gelegenheit darstellen. Na, dann legen wir mal los. So, dann legen wir mal los. Normalerweise sollte es andersrum sein und manchmal ist es auch andersrum. Aber an dieser Stelle möchte ich mal eine Beschwerde loswerden. Den Videopodcast am vergangenen Samstag haben weit über 20.000 Menschen gesehen, zumindest als ich das letzte Mal drauf geguckt habe. Tausende haben mir einen Daumen hoch gegeben. Darüber freue ich mich natürlich. Aber jetzt kommt meine Beschwerde. Wenn ich dann darum bitte, den Kanal zu abonnieren oder, wenn man das Ganze hier im Audioformat genießt, den Podcast zu abonnieren oder mir 5 Sterne zu geben, dann sind das für mich ein bisschen wenig. Wenn ich da tatsächlich dann 4 oder 5 neue Abonnenten, so genau kann man das gar nicht zählen, aber es sind zu wenig angesichts des positiven Feedbacks. Und wenn ihr jetzt sagt, na jetzt wird aber größenwahnsinnig. Ganz so weit ist es noch nicht. Aber da eure Zuneigung letztlich mein einziger Lohn ist, bitte ich euch also ganz höflich an dieser Stelle, den Podcast zu abonnieren oder mir eine gute Bewertung, also natürlich nur aus Überzeugung, aber da gehe ich jetzt einfach mal von aus, eine gute Bewertung zu geben auf der Plattform, wo ihr das Ganze gerade hört. Herzlichen Dank. Wir sprechen also über Aktien, die momentan kaum einer an der Börse haben möchte. Und wir fragen uns, warum und ob sich daraus eine Chance ergibt oder eben nicht. Branchengrößen wie Diageo, Pernod Ricard oder Campari sind richtig schlecht gelaufen. Und wenn eine Aktie, wenn eine ganze Branche über einen so langen Zeitraum schlecht läuft, dann entsteht zwangsläufig die Frage, ist das hier vielleicht das Ende der Spirituosen-Ära? Oder ist es eben eine Chance für langfristige Investoren? Und warum betone ich in diesem Fall das Langfristige? Weil meines Erachtens die Aktien nicht so dynamisch sind, dass man davon ausgehen kann, dass wenn es hier ein Re-Rating, eine Neubewertung gibt, dass die Aktien dann 50% oder 100% in wenigen Monaten machen. Es sind halt defensive Titel. Aber genau die möchte man ja, zumindest in guter Qualität, in einem langfristigen Portfolio. Und da die meisten dieser Unternehmen auch noch eine schöne Dividende bezahlen, darf man sie als feste Pfeiler eines defensiven Portfolios bezeichnen. Die Alkoholindustrie ist, den meisten dürfte das bekannt sein, eine der ältesten der Welt. Bier, Wein, Spirituosen. Letztlich gehört das seit Tausenden von Jahren zu menschlichen Handeln, zu Ritualen, zu Geselligkeit. Und Unternehmen wie Diageo oder auch eine Constellation Brands oder eine Brown-Forman, eine Campari, eine Rémy Cointreau oder eine Pernod Ricard sind in ihren Bereichen globale Marktführer mit Produkten, die die meisten von uns kennen, selbst wenn sie sie selten konsumieren, ja. Es gibt kaum noch eine Marke, und wenn, dann ist sie nicht an der Börse notiert, bei der hinter der Marke eine Firma steht und die konzentriert sich dann ausschließlich auf diese eine Marke. Also Johnny Walker oder Absolut oder Hennessy, Campari. All das sind große, beziehungsweise dahinter stehen große Konzerne mit einem ganzen Markenportfolio. Und weil ich auch nicht allzu lange darauf warten möchte, hier die Auflösung zu geben, ehrlicherweise war es vermutlich für diejenigen, die sich mit der Börse ein bisschen ausführlicher beschäftigen, auch nicht so schwer zu raten. Also welches ist die Aktie, in die Warren Buffett investiert hat? Constellation Brands. Während des vierten Quartals 2024 und des ersten Quartals 2025 hat Warren Buffett seinen Anteil an Constellation Brands mehr als verdoppelt auf 12 Millionen Aktien. Damit ist er der drittgrößte Shareholder von Constellation Brands, etwa 6,7%. Allerdings, auch das gehört natürlich zur Wahrheit, im Portfolio von Berkshire Hathaway nimmt Constellation Brands damit keine allzu große Position ein. Aber es ist eine ganz klassische Buffett-Investition, weil der Value-Ansatz letztlich zu dem vorläufigen Fazit kommen muss, dass es sich hier um eine vorübergehende Schwäche handelt. Auch Warren Buffett lag in der Vergangenheit durchaus schon mal verkehrt und er hat nun auch nicht versucht, eine dieser Marken zu übernehmen, obwohl ihm das möglich wäre. Das ist aber ja auch überhaupt nicht sein Stil. Also mal abgesehen von einigen Übernahmen im Versicherungsbereich, ist es ja gar nicht die Art von Berkshire, hier eine kontrollierende Mehrheit zu bekommen. Ich denke aber, dass die Anzeichen dafür, dass wir hier eine Bodenbildung sehen, dass sich die zumindest mal mehren. Denn diese Konzerne, und das ist ziemlich sicher auch der Grund dafür, dass sich Warren Buffett und andere Value-Investoren für diese Unternehmen interessieren, diese Konzerne haben über Jahrzehnte bewiesen, dass sie eine Preissetzungsmacht haben, dass sie eine treue Kundschaft haben, dass sie weltweit skalierbare Marken besitzen. Und das ist normalerweise der Traum für defensive Investoren. Bis 2021/22 sind diese Aktien hervorragend gelaufen. Stabile Cashflows, hohe Dividenden. Es gab zumindest mal im Ansatz, es wurde dann recht jäh gebrochen, einiges an Übernahmen, also gerade wenn sich solche Gelegenheiten ergeben, dann sehen wir hier auch immer mal wieder Übernahmen oder Zusammenschlüsse. Und das ist vermutlich auch das Problem. Die Unternehmen haben das, was im Jahr 2020 fortfolgende passiert ist, schlicht und einfach zu sehr in die Zukunft projiziert und haben gesagt, es läuft und es wird vermutlich auch noch weiterlaufen. Und das betrifft sie fast alle. Denn egal, ob wir Pernod nehmen oder Rémy Cointreau oder Campari oder Diageo oder Constellation Brands, man könnte auch noch ein bisschen weitergehen, eine Treasury Wine Estates, die haben ja nicht umsonst zwischen 20% und 50% verloren, trotz solider Bilanzen. Die Branche hat sich dauerhaft auf eine hohe Nachfrage eingestellt, insbesondere durch diesen Premiumisierungstrend. Nach der Pandemie ist aber die Konsumlaune, obwohl wir rausgegangen sind, deutlich zurückgegangen. Vor allem in den USA und in China. Und der Nachholeffekt ist mehr oder weniger verpufft. Dadurch sind die Lagerbestände, also die Inventories, zu hoch geworden. Und das ist immer ein Problem. Überproduktion, Überinvestition. Viele Hersteller haben auf Vorrat produziert, aus Angst vor zukünftigen Lieferkettenproblemen, mit denen sie tatsächlich 2 Jahre lang ganz massiv konfrontiert waren. Und etwas nicht liefern zu können, was der Kunde haben möchte, das mag im High-End-Segment dann mal ganz interessant sein, ist aber für einen Massenhersteller ein echtes Problem. Das heißt, diese Angstproduktion, die stattgefunden hat, war ein klarer Fehler, wie wir mittlerweile sehen. Wir sehen die hohen Lagerbestände, wir haben deutlich sinkende Margen gesehen und wir haben daraus resultierend aggressive Rabattaktionen gesehen. Darüber hinaus kam dann, logisch, wenn's einmal, wie hat Andy Bremen gesagt, hast du Scheiße an der Hacke, Ich weiß gar nicht, ob sowas man darf ja wohl Scheiße auf so einer Plattform sagen. Also wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Die Zinsen sind deutlich gestiegen und gleichzeitig gab es dann auch noch klar erkennbare Gegenbewegung. Zum einen rund um diesen Abnehmtrend, wobei es mittlerweile Studien gibt, dass man das nicht überbewerten sollte. Ja, also Ozempic, Wegovy, es gibt zahlreiche, so zahlreich nicht, aber einige Nachahmer. Und weil es hier darum geht, die Lust zu zügeln auf alles, was uns Freude macht im Alltag, um das Gewicht zu senken, das betrifft natürlich auch Spirituosen. Und darüber hinaus ist der Trend zu alkoholfreien Alternativen in den letzten Jahren deutlich gewachsen. In Ländern wie Kanada, Irland, Australien wird darüber hinaus über neue Warnhinweise diskutiert. Teilweise wurden sie umgesetzt. Es gab höhere Steuern. Es gab sogar Werbeverbote. Auch bei uns ist das ja in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens der Fall. Halte ich im Übrigen für vollkommen richtig. Ich frage mich immer noch, das sage ich als Investierter. Ja, es geht jetzt mal nicht darum, in welches Unternehmen ganz konkret. Ich denke, das ist für euch vollkommen in Ordnung, dass das den Lesern der Rendite-Spezialisten vorbehalten bleibt. Aber ich frage mich immer noch, dass Zigaretten hinter Gittern versteckt werden, während neben Hubba Bubba diese ganzen Flachmänner stehen. Also so schlecht scheint es um die Alkohollobby in Deutschland noch nicht bestellt zu sein. Aber ich fange nicht wieder an. Ich weiß auch, dass man sich mit einer kritischen Auseinandersetzung von Alkoholkonsum im Alltag nicht unbedingt so viele Freunde macht. Ich hatte neulich eine ganz lustige Diskussion, also wirklich lustig, nicht ironisch oder zynisch lustig, in Bayern. Und wir sprachen die ganze Zeit über Alkohol. Und dann sagte mir der Herr, diese Verbote gibt es doch. Ich sage, um mich herum, wir sitzen hier am Mittagstisch, trinken die Leute Alkohol. Ich sagte, hier trinkt kein Mensch Alkohol. Ich sage, guck doch mal hin, das Glas. Sagt, das ist doch nur Bier. Also, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Bier ist in Bayern ja kein Alkohol in dem Sinne. Mal höchstens, wenn es in einem Maß serviert wird, dann kann man das wohl im Laufe des Abends als Alkoholkonsum bezeichnen. Soll auch jeder machen, wie er möchte. Ich bin ja kein Feind von Geselligkeit. Es war nur ein kleiner Ausflug, also ja, wenn wir nur in der Nähe am Bus von jemandem stehen, der da eine raucht, natürlich schädlich, keine Frage, dann muss man befürchten, dass man dann zu einem öffentlichen Ärgernis wird. Aber sich ein schönes Pilz reinziehen, das geht immer. So, ich wollte mich nicht unbeliebt machen. Wie immer kommt es auf Maß und Menge an. Also Ausmaß, nicht das Maß, ne? Und dann ein Punkt, der diese Unternehmen natürlich auch belastet hat. Und deswegen habe ich gesagt, es kam von allen Seiten die hohen Kosten für die Energie. Das heißt also Glasflaschen, Transport, all das hat die Produktion ein gutes Stück teurer gemacht. Und nicht zuletzt auch ein Dollar vorübergehend. Der ist allerdings ja wieder deutlich schwächer geworden. Und dann hängt es sehr davon ab, wo produziert das Unternehmen. Bevor ich weitermache, möchte ich an der Stelle ein Zwischenfazit gerne mit euch teilen. Die Unternehmen sind unterschiedlich groß, sind in unterschiedlichen Branchen unterwegs, beziehungsweise mit einer unterschiedlichen Ausrichtung oder unterschiedlichen Schwerpunkten. Erwischt hat es sie alles. Alle warum, interessiert mich eine Constellation Brands weniger als einige europäische Unternehmen, weil ich zumindest nicht auf Druck mein US-Exposure weiter erhöhen möchte. Ich habe es hier häufig schon gesagt, zwischen 45, das hängt ja auch von den tagesaktuellen Kursen ab, zwischen 45 und 50% meines Portfolios sind in den USA investiert, beziehungsweise in US-Werten. Und damit fühle ich mich auch wohl. Ich plane das nicht aufgrund einer weiteren Dollarschwäche oder vielleicht auch wieder Dollarstärke irgendwie zu reduzieren. Der Anteil war recht konstant und bleibt auch konstant. Ich möchte ihn aber auch nicht bewusst ausbauen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Branchen kann man in dieser Genussmittelbranche nicht davon sprechen, dass die US-amerikanischen Unternehmen deutlich stärker seien als europäische oder zum Teil sogar auch asiatische Pendants. Und wenn das der Fall ist, dann nehme ich das Währungsrisiko natürlich gerne raus, gerade bei langfristigen Investitionen. Die Probleme sind also völlig real, aber sie sind lösbar. Sie sind nicht strukturell so schädlich, dass man davon ausgehen muss, dass die Unternehmen auch in den nächsten Jahren noch eine Schwächephase durchlaufen oder in dieser Schwächephase bleiben. Egal ob Diageo oder Campari, sie alle haben begonnen, die Lager deutlich zu reduzieren und sie haben die Produktionspläne der Nachfrage angepasst. Die Bilanzqualität ist bei all diesen Unternehmen nach wie vor gut. Das heißt, diese Konzerne haben eine moderate Verschuldung und sie haben relativ hohe und wenn auch derzeit nicht auf dem gewünschten Niveau, dennoch stabile Cashflows. Pernod zum Beispiel hat gerade in mehrere alkoholfreie Varianten investiert, hat die zum Teil auf den Markt gebracht. All das sind übrigens Informationen, zukünftige Produkte und so weiter, die man sehr schön auf den Seiten der entsprechenden Unternehmen finden kann. Zum Teil direkt am Anfang, zum Teil auch bei den Investor Relations. Also sich diese Produktpräsentation bzw. Jahresausblicke anzuschauen. Ja, diese Strategy Papers, das kann durchaus interessant sein. Campari hat sich auf Ready-to-Drink-Cocktails fokussiert. Da braucht man auch manchmal ein bisschen Glück. Also wer hätte noch vor 10 Jahren gedacht, dass sowas wie Aperol und all die Untersorten, die da entstanden sind, das ist einfach durch die Decke gegangen. Das ist so ein bisschen wie im Fashion-Bereich. Manchmal brauchst du ein bisschen Glück. Ja, ich weiß nicht, wie viele Aperol-Spritz mittlerweile getrunken werden. Und das im Übrigen nicht nur in Deutschland. Also ich habe es, in Italien wird es wahnsinnig gern getrunken, in Spanien wird es wahnsinnig gern getrunken. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Diageo hat seine Strategie mit Don Julio und Casamigos im schnell wachsenden Tequila-Markt ausgebaut. Diese Unternehmen reagieren also. Die großen Markenartikler verstehen normalerweise Marketing. Und das ist ein Punkt, der natürlich bei all diesen Unternehmen eine große Rolle spielt. Denn ob du dieses oder jenes Produkt kaufst, ist, und deswegen empfehle ich auch, sich damit auseinanderzusetzen, ist natürlich oft dem geschuldet, was wir glauben, was gut für uns ist. Und gerade in diesen Bereichen, auch da eine gewisse Parallele, hat das natürlich oft mit Marketing zu tun. Wovon fühlen wir uns angesprochen? Ich erinnere mich noch, früher gab es ja selbst im Vorabendprogramm oder was, ab 18 Uhr, ich erinnere mich nicht mehr genau. Wenn einem wirklich Gutes widerfährt, das ist schon einen Asbach uralt wert. Ja, lange ist es her. Ich bin nicht sicher, ob Asbach uralt mit der Strategie oder erinnert ihr euch noch einen Dujardin, wie der vor dem Kamin saß mit so einem Schwenker? Jägermeister-Werbung war mal sowas von Paul Breitner und Eintracht Braunschweig. Also es war einfach so ein kurzer, den man, ich glaube, weiß nicht, nennt man das in Berlin Späti? Bei uns nennt man es Kiosk. Also es gibt ja einmal ganz schön hier. Ich muss mich selber quasi zensieren, bevor ich es ausspreche. Es gibt Menschen, die sehen wir manchmal, wenn es dann Geld gibt am 1. des Monats, das ist natürlich bemitleidenswert, die stehen dann und konsumieren Alkohol, auch um ihr vermutlich nicht allzu fröhliches Leben für ein paar Stunden zu vergessen. So, das ist alles andere als etwas Schönes. Die haben aber oft Jägermeister getrunken. Nach meinem Empfinden. Heute ist Jägermeister, ja, mit diesem brennenden Hirsch was Hippes. Also, was ich damit sagen will, Marketing spielt eine enorm große Rolle. Wahrscheinlich eine größere als der Geschmack selber. Sag ich einfach mal so frech. Und deswegen diese Unternehmen im Portfolio danach auszuwählen, wer das beste Marketing macht, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Also mal genau drauf schauen, was die für Brands in ihrem Portfolio haben. Und weil sie sich so ähneln, kann man ja durchaus das Unternehmen nehmen, von dem man sagt, ja, mit der Kommunikation kann ich was anfangen. Ist natürlich sehr subjektiv, aber das ist am Ende jede Entscheidung an der Börse. Und darüber hinaus haben wir Wachstumsmärkte in Afrika und in Asien. In Märkten wie, was habe ich mir rausgesucht, Nigeria, Indien, Vietnam, Philippinen, wächst die Mittelschicht deutlich. Und zwar wirklich deutlich. Bei uns wird sie gefühlt eher etwas kleiner. Aber genau eine wachsende Mittelschicht war, wenn wir uns das in the long run anschauen, ein langfristiger Hebel für Spirituosen und Bierkonsum. So, und jetzt gehen wir die Aktien nochmal kurz durch. In etwa eine Einordnung, keine Kaufempfehlung. Eine Diageo ist Weltmarktführer für Premium-Spirituosen. Johnnie Walker, Baileys die Aktie ist dennoch schwach seit 2022, 2023. Die Bewertung ist, wir sprechen schließlich über einen Weltmarktführer, etwas teurer bei einigen, als bei einigen anderen, aber günstiger als bei den amerikanischen Pendants. Wir haben in der letzten Buy the Dip-Ausgabe am Sonntag über Brown-Forman zum Beispiel gesprochen. Und Diageo ist günstiger als Brown-Forman und auch günstiger als eine Constellation Brands. Fokus von Diageo liegt auf Afrika. Fokus von Diageo, wenn man sich man kann die Umsätze nicht jeder einzelnen Brand zuordnen, aber man kann in etwa herausahnen, worauf der Fokus liegt. Man könnte sagen, der Diageo-Aktionär sollte Tequila trinken, wenn er seinem Unternehmen etwas Gutes tun würde. Ihr merkt, ich wirke hier hin und wieder etwas unglaubwürdig. Das liegt daran, dass ich unglaublich viele Laster habe, zu viele, aber Alkohol gehört eben überhaupt nicht dazu. Ich halte Diageo für ein langfristig sehr attraktives Unternehmen mit einer in Zukunft wieder deutlicher steigenden Dividende, welches man momentan zu einem fairen bis günstigen Preis bekommt. Pernod Ricard hat als Marken natürlich eine Pernod, eine, was kennen wir noch, Absolut, Chivas Regal, Jameson, Frankreichs Spirituosen Riese, aber, und da sehen wir auch, warum das zum Teil, warum einige Quartale schwach gelaufen sind, mit einer recht starken China-Präsenz. Die Aktie ist wirklich stark gefallen, hat aber recht solide Cashflows und Dividenden. Campari, der italienische Klassiker. Ich habe mit 18 noch nicht verstanden, warum man bitteren Campari mag. Später dann, als mir in der Hotellobby Campari O gereicht wurde, habe ich schon eher verstanden. Ja, ich hatte mal eine Phase, in der ich Alkohol... Das hört sich so an, als würde ich mich hier outen. Ja? Aber ich habe ja nichts gegen Alkohol per se. Ist nur nicht mein Ding. Campari expandiert relativ stark in den USA mit der Marke Campari, Grand Marnier, aber eben auch mit der Marke, die ich eben schon genannt habe, Aperol. Innovationsstark und wachstumsorientiert. Wenn man das bei Campari oben drüber schreiben würde, denke ich, wäre passend. Ist aufgrund der Größe vielleicht etwas spekulativer als andere Werte, aber nicht uninteressant. Und die Bewertung ist immer noch auf 2018er Niveau. Dann haben wir noch eine Rémy Cointreau. Ich bin mir gar nicht sicher über das Portfolio. Ich glaube, es geht im Wesentlichen tatsächlich um den Cognac, relativ stark in China und den USA. Aufgrund der Zollthematik hier ist gleich doppelt betroffen. Die Aktie ist stark gefallen und bei Rémy muss man wirklich die Überzeugung haben, dass Cognac ein Comeback findet. Ansonsten gibt es vermutlich bessere Werte. Und dann haben wir noch Constellation Brands. Die haben den Fokus auf Wein oder das, was man in den USA dafür hält und mexikanisches Bier. Sie haben auch eine Mehrheitsbeteiligung an Modelo. Das ist einer der Top-Performer in den USA. Das heißt, sie haben in den USA eine recht starke Marktposition in diesem Premium-Segment. Die gesamte Alkoholindustrie war nie, mal abgesehen von den Corona-Monaten, wird aber wahrscheinlich auch nie ein High-Growth, also ein starker Wachstumssektor sein. Aber die defensiven Qualitäten, die sind interessant. Wir haben eine hohe Markenbindung, wir haben Krisenresistenz in normalen Zyklen, wir haben solide Cashflows und Dividenden, wir haben globale Diversifikation. Und wie Warren Buffett einmal sagte, und vielleicht war das der Grund für den Kauf, the best thing that happens to us is when a great company gets into temporary trouble. Also das Beste, was uns passieren kann, ist ein großartiges Unternehmen dann zu kaufen, wenn es vorübergehend Trouble, also Ärger hat. Ich glaube, die Branche ist angeschlagen, sie ist aber alles andere als am Ende unter dem Aspekt. Schaut es euch gerne mal an. Vielleicht ist es was für den langfristigen defensiven Investoren. Das war's für heute. Wir hören uns wieder am Samstag und wer möchte, der kann mich da auch sehen, denn der Samstags-Podcast, den gibt es sowohl auf den Podcast-Plattformen als auch auf YouTube. Macht es gut, bis dann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.